Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Sarah Zareh-Hushyari-Kha. Dieses Hörspiel basiert auf einem Text von Irina Nekrasova und erzählt von Freundinnenschaften und Klasse. Es geht um verschiedene Lebensrealitäten und um Geld, Vorurteile, Privilegien und darum, wie bewusst oder unbewusst wir entscheiden, mit wem wir uns anfreunden. Dabei wird auch deutlich, wie unterschiedlich Kinder und Erwachsene mit dem Thema Klasse umgehen und wie diese unterschiedlichen Umgänge Auswirkungen auf ihre Freundinnenschaften haben.
Können wir befreundet sein?
Können wir befreundet sein?
Können wir befreundet sein?
Können wir befreundet sein? Mit 5 lief ich mit einem Mikrofasertuch hinter meiner Mutter her, während sie Häuser putzte, die nach Holz, Pisse und Froschreiniger stanken. Mit 5 lief die Putze durch dein Haus und wischte deine Pisse mit eurem Froschreiniger weg. Ich kenne den Gestank eures ungeputzten Bades. Du warst nie in unserem, das immer frisch roch, die Fliesen geschrubbt, der Badvorleger täglich ausgeschüttelt, immer perfekter Schaum in unserem Klo. Ich weiß, wie deine Socken stanken, wie deine Pubertät roch, wie du deine schmutzigen Socken unter dem Bett hortetest.
Bürgerlichkeit. Ich glaube, ich assoziiere das vor allen Dingen gerade mit Westdeutschland und mit Bildungsbürgertum.
Ja, und halt so bestimmte Berufe, halt sowas sowieso Richter, Anwälte.
Ich glaube, für mich sind es immer so seelisch aufgeräumte Leute mit dem Kontext, aber dass diese seelische Aufgeräumtheit irgendwie vielleicht auch immer so ein bisschen darauf fußt, dass sie materiell sehr solide im Leben stehen.
Mir kommen direkt irgendwie so Wohnformen in den Kopf, also direkt irgendwie so wie entweder so krasser Altbau oder so Villen. Naja, und so eine gewisse Selbstverständlichkeit, also so davon ausgehen, dass wie man auf die Welt schaut und wie man die Welt versteht, dass das so Allgemeingültigkeit besitzt.
Es fängt schon bei so Alltäglichkeiten an und geschmacklichen Auswahl, aber auch dem Horizont, den man denken kann.
Und wie gesagt, das sind jetzt bestimmt auch sehr krasse Vorteile, weil jeder Mensch und jede Familie hat ihre Struggles, aber für mich bedeutet bürgerlich auch immer so ein ganz kleines bisschen mehr Aufgeräumtheit und Ruhe im Leben zu haben, nicht auf so einem permanenten Stresslevel durchs Leben zu torkeln.
Als ich mit dem Mikrofasertuch hinter meiner Mutter herlief, musstest du mir Hallo sagen. Auf dem Schulhof miedest du meinen Blick.
Es war so eine Schule, wo eigentlich jeder jeden kennt und es auch normal war, dass die Klassenkameraden auch plus minus so die Familienverhältnisse kennen, aus denen man stammt. Und ich kam schon so ein bisschen so Hartz-IV-Reality-Soap-Fernseh-Klischee-mäßig so aus der Ecke. Und ich weiß, dass es auf jeden Fall allen meinen MitschülerInnen und auch meinen Lehrern extrem bewusst war. Die Lehrer sind da mal mehr, mal weniger pädagogisch gut mit umgegangen und die Kinder halt, wie Kinder damit umgehen. Was das betrifft, war ich auf jeden Fall schon oft so ein bisschen der Assi-Junge.
Und ich glaube, so einmal hat mich das auch ein bisschen getroffen, als wir von so einem Standardtanzabend wurde ich von der Mutter von meinem besten Freund nach Hause gefahren, also mit dem Taxi. Und dann haben wir bei mir gehalten und sie hat dann auf einmal so das an einem Haus hochgeguckt und meinte dann, ich wusste ja gar nicht, dass du ein Blockkind bist. Und hat dann aber so angefangen, so ein bisschen zu lachen. Und sie hat aber dann halt noch so weitergemacht und meint so, ah, hast du nicht halt so bald Geburtstag, machst du dann eine Blockparty, lädst du mich dann ein? Und so. Und das letzte war auch so ein Moment, wo ich nicht wusste, okay, soll ich jetzt halt irgendwie so drüber lachen, weil die war auch schon so angetrunken oder ja, oder was heißt das überhaupt, Blockkind? Also ich wusste gar nicht, dass so ein Begriff ist.
Wir waren schon sehr aufmerksam als Kinder, mit welchen Voraussetzungen wir alle so ausgestattet sind und was dann aus uns wird. Also wir sind ja nicht dumm.
Du hast mich vergessen. Und ich lege deine Schablone auf jeden einzelnen Menschen, der sich mit mir anfreunden will. Heute begegne ich dir in Bars und du sprichst von unbezahlter Politarbeit. Ich frage mich, hast du jemals bezahlte Arbeit gemacht?
Ich finde es ja wahnsinnig gut, dass Menschen von ihren Grundbedürfnissen und der Grundaufstellung ihres Lebens, dass es da Menschen gibt, die da so solide aufgestellt sind, dass da Kapazitäten übrig bleiben, um dann noch wahnsinnig viel andere Sachen zu machen. Aber ich finde, es ist auch oft ein bisschen so der Diskurs, ein gängiges Beispiel ist, dass dann irgendwelche Menschen aus dem Proletariat mit geringen Einkommen, alleinerziehende Mütter, dass die dann auch teilweise nicht die Kapazitäten haben, sich noch mit irgendwelchen politischen Diskursen total differenziert auseinanderzusetzen.
Und ich merke, dass Leute, die sich das einfach aussuchen können, wo sie leben, dass denen da auch eine größere Palette an Lebenswegen bereitsteht und bin dann immer so ein bisschen geschockt, dass sie das auch nutzen. Also dass dann die gemeinsame Erfahrung dann nicht so wären und dass dann immer noch diese bürgerliche Opt-out-Option gibt.
Heute begegne ich dir in deinen Worten unreflektiert. In den Sofakissen, die sich so gut anfühlen, dass ich am liebsten die Wohnung verlassen würde. Ich begegne dir und deiner Biogemüsekiste. Ich hatte auch mal eine Biogemüsekiste, als ich vor dem Abi von zu Hause weggelaufen bin und zu meinem Bruder zog. Wenn das Gemüse nach einer Woche aufgegessen war, aßen wir die letzten 3 Wochen Reis mit Zwiebeln. Ich erzähle dir das nicht. Ich sage später, nee, ich esse Fleisch und sehe es aufblitzen. Unreflektiert. Du überlegst, ob du mich aufklären solltest.
Und eine Sache, so Berührungsängste oder auch so Kontakt einfach mit so Leuten, die halt eben nicht diesen Bildungshintergrund haben. Aber dann anfängt, so über die so zu reden. Und dann aber auch so diese viele so Linke, die dann in der Uni so politisiert sind und dann halt so linke Argumente wiederholen und dann halt so, ja, so für die Arbeiter sind und so. Aber selbst eigentlich gar keinen Kontakt zu ArbeiterInnen haben. Oder wenn, dann eher im Negativen, dass sie denken, so, ah, so unreflektiert oder rassistisch oder so. Ja, das fand ich dann halt krass. So dieses einerseits, von der anderen Seite so diese ganze, so diese Solidarität mit Arbeitenden und so, was ich ja befürworte. Aber dann so diese Trennung halt durch diese ökonomischen Welten, in denen man aufgewachsen ist.
Heute begegne ich dir in deinem mitfühlenden Blick, deinem schlechten Gewissen, in deinem Ich möchte Verantwortung für meinen bürgerlichen Background übernehmen. I appreciate the effort. Ich sage das unironisch. I really do.
Unsere Vergangenheit wird unsere Zukunft nicht definieren.
Unsere Vergangenheit wird unsere Zukunft nicht definieren. Unsere Vergangenheit wird unsere Zukunft nicht definieren.
Unsere Vergangenheit wird unsere Zukunft nicht definieren. Unsere Vergangenheit wird unsere Zukunft nicht definieren.
Unsere Vergangenheit wird unsere Zukunft nicht definieren. Außer beim Erben.
Ja, ich weiß nicht, ob ich erben werde.
Wir haben dann das Erbe ausgeschlagen, weil wir die Schulden nicht erben wollten. Also,
ja, ich werde nichts erben.
Ich habe immer gedacht, ich werde sowieso nichts erben.
Man erbt dann halt auch wieder so negativ eher. Man erbt noch mehr Aufgaben.
Aus. Vielleicht werde ich ja noch was erben, mal gucken. Vielleicht werde ich ja noch was erben. Vielleicht. Also.
Ich fand es aber eigentlich ganz cool, dass ich da nie so einen Groll erwogen habe. Weil ich das Gefühl habe, wenn du viel erbst, ist das meistens eben auch verbunden mit so einem Leben. Also für mich halt aus meiner Kindheit heraus, mit einem Leben, was dir Dinge aufgedrückt hat. Und da habe ich, also ich denke, dann habe ich halt lieber meine Freiheit. Ja. Und dann finde ich es irgendwie auch witzig, dass ich halt niemandem was vererben werde. Das ist auch immer so ein Gedanke, den ich auch so spannend am Erben finde.
Aber es wäre natürlich, ich glaube, es ist ultra entspannt, so eine Perspektive zu haben.
Es ist ja auch schon mal ein Level von Verständnis mehr zu verstehen, es gibt nicht nur diesen eindimensionalen Betrag, den ein Mensch jetzt auf dem Konto hat, auf dem eigenen. Nein, es gibt auch all dieses Geld, was in seiner Struktur um ihn herum stattfindet und ihn indirekt dadurch auch noch polstert.
Ich habe tatsächlich eine Schallplattensammlung geerbt. Das war auch noch so ein Überbleibsel aus dem, mein Vater hat immer so erstes Leben und zweites Leben gesagt.
Meine Mutter ist vor 4 Jahren schon gestorben. Und ich glaube, das ist jetzt eine sehr konkrete Situation, wo man die andere Seite ganz gut verbildlichen kann. Meine Mutter ist mit einem Gesamtvermögen von 30 Euro Bargeld gestorben und irgendwie 3.500 Euro Schulden.
Wenn ich dir heute begegne, platze ich vor Wut, weil du bald 30 wirst und dein erstes Angestelltenverhältnis nach Einführung des Mindestlohns hattest. Und das ist irrelevant, weil dein Bruttogehalt 3-mal so hoch ist wie das meines Vaters. Ich finde es ein Unding, dass du denkst, dass Arbeit sich lohnt. Heute begegne ich dir und merke an mir, dass ich unsere Jugend damit verbracht habe, zu denken, dass wir uns annähern würden, wenn du nur einmal prekär hättest arbeiten müssen. Wenn wir uns begegnet hätten bei 4,20 Euro die Stunde im Imbiss oder bei 10 Euro pro Tag in der Eisdiele.
Ich war eine Zeit lang eher taub und beobachtend. Dann hatte ich eine wütende Phase auf jeden Fall, wo ich viel gepöbelt habe. Ich glaube, das Pöbeln behalte ich mir teilweise auch noch bei. Das ist gut, weil es energetisierend ist und gut gegen Depressionen.
Aber irgendwie ist da dann auch schon phasenweise ganz schön viel Wut entstanden, so darüber, dass ich dann irgendwie so weniger geredet habe, um zu denen, die sich halt die ganze Zeit so, keine Ahnung, eloquent äußern und so, dazu zu passen. Und vor allem, dass ich die Leute, bei denen es mich so genervt hat, auch nie so direkt im Gespräch konfrontiert habe.
Heute begegne ich dir und bin verärgert über mich. Darüber, wie wenig ich zuhöre, bevor ich entscheide, dass dieser Unterschied unsere Verbindung unmöglich macht. Heute begegne ich dir und möchte so sehr mit dir befreundet sein. Heute begegne ich mir, wie ich mit Menschen befreundet bin, die sich von mir unterscheiden. Nur diesen Unterschied, den schaffe ich nicht. Heute begegne ich dir und will dir nichts von mir erzählen. Ich möchte, dass wir Freunde werden, wenn ich dir begegne in dem Kollektivcafé und du deine Herkunft nicht verheimlichst. Ich möchte, dass du zugibst, das ist mein erster Job. Ich möchte, dass du zugibst, jeden Sommer Normandie.
Selbst im jetzt rausgezoomt alternativen Spektrum gibt es dann trotzdem Leute, die sich leisten können, ich bin jetzt 2 Wochen in Schweden und ich bin jetzt hier oder ich habe einen ausgebauten Mercedes-Sprinter, mit dem ich jetzt in Kletterurlaub fahren kann. Und da sind wir halt einfach super konkret an dem Punkt, wo die Freiheit, dich einfach in dieser Realität zu bewegen, so direkt geknüpft ist an deine materiellen Möglichkeiten. Auch im Alltag, sowas wie ins Kino gehen, was vielleicht so ein Microdosing-Urlaub sein könnte. Ey, für Menschen, die jeden Cent umdrehen müssen, ist selbst sowas verknüpft mit Existenzangst, mit kann ich mir das leisten, crash ist jetzt komplett mein Income. Und es ist einfach wirklich auch da psychischer, seelischer Stress und eine Last, die man trägt, die oft nicht gesehen wird. Und nicht nur das, sondern auch im Gegenteil oft sogar noch negativ gespiegelt wird. Wenn du der langweilige Typ bist, den du irgendwohin mitgehen kannst, du bist dann sozial nicht irgendwie attraktiv, der ist ja nie dabei, dies, das, der ist immer angespannt, er ist immer verkopft, er sagt immer ab.
Ich möchte, dass wir Freunde werden, wenn ich dir begegne. Heute möchte ich dich nicht mit einem Übermut darüber sprechen hören, dass du weißt, wie privilegiert du bist. Das Gegenteil von leiser Scham ist lauter wackeliger Übermut. Ich höre deine Scham und will nichts damit zu tun haben.
Ja, bürgerliche Scham kann ich nicht so ganz verstehen.
Ich weiß nicht, ob die sich jetzt wirklich geschämt haben oder ob... Ich glaube, die wollten halt einfach nicht so wahrgenommen werden. Also ich glaube, die so, als hätten die es leicht gehabt sozusagen so, sondern halt genauso... Ja, oder genauso halt auf der Straße in Anführungsstrichen halt akzeptiert werden halt so.
Erstmal, als ich ein Stipendium bekommen habe, war ich so, boah, jetzt hole ich mir meine richtige Jacke und friere nicht im Winter und werde nicht nass. Jetzt schäme ich mich dafür, weil ich ein bisschen bürgerlich aussehe, was gar nicht dem entspricht, wie ich bin, weil ich irgendwas suggeriere von, keine Ahnung, ich bin damit auch mal auf einer Demo rumgelaufen und dann wurde ich gefragt, ob ich aus Freiburg komme. Also, puh. Also ich werde genauso gelesen, wie ich mich fühle gerade.
Ich möchte, dass wir Freunde werden. Aber meine Ansprüche an mich sind zu gering und an dich zu hoch. Ich kritisiere deinen Ton, ich kritisiere deine Geheimnisse. Ich möchte, dass du deine Hausaufgaben ohne mich machst. Ich möchte, dass wir Freunde werden. Aber dafür musst du aufhören, die Welt in privilegiert und unprivilegiert zu sortieren. Die Brüche sehen. Wenn wir über Klasse sprechen, dann sprechen wir über Brüche. Denn sich anders fühlen passiert da, wo man auf andere trifft.
Mein Vater, der konnte halt selber nicht im Gymnasium, weil sich seine Eltern halt nicht, der ist halt auch ganz ärmlich aufgewachsen, oder nicht ärmlich, aber so in Nachkriegszeit, wo man halt nicht viel hatte, aber dann später war dann so Wirtschaftsboom und so, dann hatten die schon Geld, aber als er aufgewachsen ist, konnten sich auf jeden Fall seine Eltern nicht das Zugticket leisten für den Zug in die nächstgrößere Stadt, wo das Gymnasium war.
Also meine Mutter zum Beispiel durfte auch erst gar nicht studieren, das hat ihre Familie verboten, weil die meinten, wir sind aber Arbeiter. Und die ist dann tatsächlich jeden Tag in der 5. Klasse zum Gymnasium gegangen, weil sie hatte eigentlich eine Gymnasialempfehlung und hat sich immer beim Direktor da ins Büro gesetzt, bis ihr irgendwann gesagt wurde, okay, also bis die dann irgendwann aufgegeben haben, gesagt haben, okay, du kannst jetzt zur Schule gehen, quasi aufs Gymnasium. Aber es war dann auch klar, dass ihre Eltern da nicht kein Studium finanzieren werden. Die hat dann auch ihr Studium dann auch nur über ein Kirchenstipendium gekriegt. Und meine Mutter hat tatsächlich auch gar nicht zu Ende studieren können, weil dann der Umbruch kam quasi. Also das ist ja dann quasi das Regime gestürzt worden in 89. Und dann ist das ganze universitäre System auch auf den Kopf gestellt worden. Professoren wurden entlassen. Es war ganz schwer, einen Abschluss zu machen. Es war gar nicht klar, wird man überhaupt einen Abschluss machen können. Und meine Mutter ist dann schwanger geworden. Und mein Vater wollte dann unbedingt nach Deutschland. Und dann haben sie sich entschieden, nach Deutschland zu gehen. Und meine Mutter hat dann quasi dafür gearbeitet, dass mein Vater dann in Deutschland studieren konnte. Und hat dann Zweischichtsystem in Altenheimen gearbeitet, während mein Vater studiert hat. Und ich glaube, das war dann, war sie ja wieder Arbeiterklasse.
Möchtest du mit mir befreundet sein? Mein Großvater war unstudiert und ungelernt, als einziger seiner Geschwister an der Front verletzt und von seiner eigenen Mutter dafür verachtet. Die anderen waren Generäle und Ärztinnen, aber ich traf sie nicht, denn wer zu lange in Gulags lebt, stirbt früh. Ich traf auch meine Mutter nicht als Chemielaborantin. Ich traf uns in Deutschland, wo Abschlüsse nicht anerkannt werden und ich mit einem Mikrofasertuch hinter ihr herlief. Meine Großmutter brachte uns jede Woche Gebäck von der Tafel. Heute steht mein Vater in derselben Schlange. Er hatte ein Buch, das er 10 Jahre lang vor sich hertrug. 1000 Witze hieß das Buch. Möchtest du mit mir befreundet sein? Ich hatte immer genug zu essen zu Hause, aber ich war nie essen. Möchtest du mit mir befreundet sein? Wenn deutsche Freunde in den Urlaub fuhren, wollten sie mich mitnehmen und meine Mutter ließ mich immer mit, weil sie wusste, sie konnte mir das nicht bieten. Möchtest du mit mir befreundet sein? Bei uns zu Hause sprach man über Geld. Jeden Tag über Geld. Ein guter Kauf war ein reduzierter Kauf. Wir sprachen über Geld und sagten, Geld stinkt nicht. Und wenn die Menschen, bei denen meine Mutter putzte, ihren eigenen Schmuck in Sofaritzen verloren und meine Mutter anschauten, verdächtig, und fragten, wo ist der Schmuck? Dann schmiss sie den Lappen hin und kündigte. Sie gab ihnen keine zweite Chance. Und? Möchtest du mit mir befreundet sein? Freunde. Ein Hörspiel nach einem Text von Irina Nekrasow. Regie Wiebke Stark. Regieassistenz Laura Eliana Bein. Gesprochen von Johanna Dähler. Weitere Stimmen: Tess, Hanna, Alia, Simon Höfer, Arthur Meyer und weitere. Ton und Technik: Julian Hoffmann und Wiebke Stark. Musik: Helena Paun und weitere. Eine Produktion des experimentellen Radios der Bauhaus-Universität Weimar 2025.
Ich glaube, ich fände es wichtig, dass bürgerliche Menschen sich mit der Geschichte der Arbeiterinnenbewegung auseinandersetzen. Woher kommt eigentlich Musik, die ganze Kulturproduktion, dass viel auch ignoriert wird an Arbeiterinnenkultur.
Aber wir haben uns ja glücklicherweise an einen Punkt entwickelt, wo man in der Gesellschaft auch ein bisschen gecheckt hat, hey, vielleicht ist es auch eine Bringschuld. Vielleicht muss man auch als privilegierter Mensch dieses Privileg nutzen, um sich ein Stück weit zu bilden. Und das ist vielleicht das, was ich mir wünschen würde.
Unser Hörspiel-Podcast ist noch voller weiterer ganz unterschiedlicher Hörspiele. Ihr findet ihn in der Deutschlandfunk-App.